Lass uns diesen Psalm miteinander lesen und miteinander betrachten, was der Herr uns durch dieses Wort sagen möchte.
Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und wenn ich auch wanderte im finsteren Todestal, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Ja, dieser Psalm ist schon so vielen Gläubigen ein ganz kostbarer Trost geworden. Dieser Psalm hat schon viele, viele angefochtene Herzen wieder dazu geführt, ihren Blick auf ihren Herrn und Erlöser zu richten. Und ich denke, wir können nur versuchen, einen bescheidenen Ausschnitt aus dem geistlichen Reichtum dieses Psalms heute miteinander zu betrachten. Wir wollen aber einfach versuchen, noch einmal genauer auf diese Worte zu hören, die uns so bekannt sind. Der Psalm fängt an, der Herr ist mein Hirte. Und schon darin liegt ja ein ganz, ganz kostbarer Trost. Aber ich denke, dieser Trost wird uns erst dann richtig tief und wirksam, wenn wir uns überlegen, dass das eigentlich eine gar nicht selbstverständliche Aussage ist. Bevor irgendein Mensch sagen kann, der Herr ist mein Hirte, da muss er zunächst einmal etwas ganz anderes erkennen und bekennen. Nämlich, der Herr ist mein Richter. Der Herr hat eine Rechtssache gegen mich, der heilige Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Ich bin im Aufruhr gegen ihn. Ich bin verloren vor seinem heiligen Angesicht. Lasst uns das bedenken. Kein Mensch kann von Geburt her sagen, der Herr ist mein Hirte. Niemand wird da hineingeboren in diese Beziehung eines Schafes, dieses wunderbaren Hirten. Sondern zunächst einmal ist es so, dass jeder Mensch durch die Sünde von diesem Herrn, von diesem Gott getrennt ist. Dass er Gott als seinen Richter fürchten muss. Dass er wissen muss, ich häufe jeden Tag, solange ich noch nicht Gnade gefunden habe, Zorn auf den Tag des Zorngerichtes Gottes. Und erst vor diesem Hintergrund, dass wir wissen, dass der heilige, gerechte Gott eigentlich überhaupt kein Wohlgefallen an uns haben kann, dass er keinen Menschen als sein Schaf anerkennen kann. Erst vor diesem Hintergrund gewinnt diese kurze und schlichte Aussage eigentlich ja ihre Tiefe und ihr Gewicht. Was ist denn nötig, damit überhaupt ein Mensch sagen konnte und sagen kann, der Herr ist mein Hirte? Lasst uns dazu das Wort aus Johannes 10 aufschlagen, in dem der zu Wort kommt, dem wir all diese Segnung und diese Aussage überhaupt nur verdanken können, dass wir sie auch für uns bekennen können. In Johannes 10 bekennt und offenbart sich der Sohn des lebendigen Gottes, der Herr Jesus Christus, als der gute Hirte. Er zeigt uns, dass er derjenige ist, vor dem David Jahrhunderte vorher durch den Heiligen Geist geweissagt hat. Und der Herr spricht, Johannes 10 von Vers 11, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Mietling aber, der nicht Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht, und der Wolf raubt und zerstreut die Schafe. Der Mietling aber flieht, weil er ein Mietling ist und sich nicht um die Schafe kümmert. Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und bin den Meinen bekannt, gleich wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Und ich lasse mein Leben für die Schafe. Darauf kommt es mir an. Dieser Herr, unser Herr Jesus Christus, konnte nur dadurch unser Hirte werden. Oder genauer gesagt, nur wir konnten zu Schafen dieses Herrn werden, weil dieser Herr sein Leben für uns gelassen hat. Weil er, und das haben wir ja heute Morgen wieder betrachten dürfen, weil er unsere Schuld und Sünde auf sich geladen hat, weil er ein Opfer gebracht hat, durch das wir, die wir von Natur aus, um in dem Bild zu bleiben, unreine Tiere waren, wie Schweine, wie solche, die ein Greuel waren für den heiligen Gott. Wir konnten nur durch die Wiedergeburt, durch die Erlösung des Herrn Jesus zu Schafen werden. Also lasst uns da keine falsche Idylle drin sehen. Der Herr Jesus hat jedes einzelne seiner Schafe mit seinem Blut erkauft. Er musste jedem einzelnen Schaf nachgehen und es zu sich ziehen und es zu seinem Schaf machen. Wir sind es nicht von Natur aus. Wir werden es erst dann, wenn wir unsere eigene Schuld und Sünde vor Gott erkennen und wenn wir dieses Sühnopfer annehmen, das der gute Hirte für uns dargebracht hat. Dann erst, wenn wir gereinigt sind durch das Blut Jesu Christi, wenn unsere unreine und gottfeindliche Natur ersetzt wurde, geistlicherweise durch die Wiedergeburt, durch die Lammesnatur des Lammes Gottes. Erst dann haben wir ein Recht, uns wirklich Schafe des guten Hirten zu nennen. Und erst dann können wir dieses Bekenntnis von David nachsprechen: Der Herr ist mein Hirte. Und es ist überhaupt kein Zufall, sondern von Gottes Geist so gelenkt, dass vor dem Psalm 23 ausgerechnet der Psalm 22 steht. Und wir kennen den Psalm 22 immer wieder auch aus dem Brotbrechen, aus dem Gedenken an die Leiden unseres Herrn. Und das, was der Herr Jesus im Psalm 22 durchgemacht hat, was wir dort lesen von seinen Leiden, von seinem stellvertretenden Sühnetod am Kreuz, das ist die geistliche Voraussetzung für den Anfang von Psalm 23. Und deshalb sollte es uns zu ganz tiefer Dankbarkeit veranlassen, dass wir, wenn wir den Herrn Jesus angenommen haben im Glauben, den, der für uns gelitten hat, der uns geliebt hat und sich selbst für uns hingegeben hat am Kreuz, dass wir dann mit allem Ernst sagen dürfen: Der Herr ist mein Hirte, mein ganz persönlicher Hüter, der mich liebt, der sich um mich kümmert, zu dem ich ein ganz inniges Vertrauensverhältnis haben kann. Es ist nicht selbstverständlich. Der Herr Jesus hat es uns erkauft mit seinem Blut, und wir werden dieser Gnade nur teilhaftig durch den Glauben an ihn als Herrn und Erlöser. Ja, was bedeutet es dann? Der Herr ist mein Hirte. Ich denke, da spricht eine unbeschreibliche Geborgenheit daraus, die sich auch nur daraus ergibt, weil wir solch einen vollkommenen Hirten haben. Schon ein menschlicher Hirte, der seine Aufgabe wirklich ernst nimmt, wird für die Schafe ein ganz großes Zeichen der Sicherheit und Geborgenheit sein. Die Schafe, die spüren das, wenn ihr Hirte bei ihnen ist. Wir haben das immer wieder auch gehört. Sie hören auf die Stimme ihres Hirten. Sie sind ruhig dann, wenn er da ist, und sie werden unruhig und ängstlich, wenn er die Herde verlässt. Wie viel mehr wir, die wir einen vollkommenen Hirten haben, die wir Gott als unseren Hirten haben, den Herrn Jesus, den Sohn Gottes, der vollkommen und allmächtig ist, der alles weiß, was wir an Bedürfnissen, an Nöten, an Schwierigkeiten haben, der auch alle Mittel hat, um uns wirklich zu beschützen, um uns zu versorgen, um uns weiterzuhelfen. Der Herr ist mein Hirte. Und das ist auch wichtig, weil wir doch immer wieder im Glauben angefochten sind, weil wir immer wieder in Situationen sind, wo wir uns irgendwelchen Dingen ausgeliefert fühlen, wo wir das Gefühl haben, wir kommen nicht weiter, wir haben keinen rechten Ausweg, wir haben keine Hilfe, dass wir uns immer wieder vor Augen halten, das ist ja der Allmächtige, der ewige Gott ist, der Sohn Gottes, dem alle Macht gegeben ist, im Himmel und auf Erden, der unser Hirte ist. Und dann können wir auch mit dem David bekennen, mir wird nichts mangeln. Ein Schaf, das einen guten Hirten hat, das leidet kein Mangel. Der Hirte weiß um die Bedürfnisse des Schafes. Er wird zur rechten Zeit das Rechte für das Schaf zur Verfügung stellen, sei es, dass es getränkt werden muss, sei es, dass es vielleicht auch Pflege braucht und Hilfe, weil es krank geworden ist. In all dem vermag ein menschlicher Hirte, um sein Schaf sich so zu kümmern, dass es gesund und gut aufwächst, ohne Sorge und Last. Wie viel mehr wir, die wir die Schafe dieses wunderbaren Hirten des Herrn Jesus sind. Wir gehen nochmal zurück zu dem Johannes 10. Denn da steht auch eine ganz kleine und doch so kostbare Bemerkung des Herrn über das, was er geben will, als der gute Hirte. Und zwar steht es in Johannes 10, Vers 10. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. In der Luther-Übersetzung lautet das Wort, damit sie Leben und volle Genüge haben. Und ich denke, beides ist wahr. Wir haben durch den Herrn Jesus ewiges Leben, Gemeinschaft mit Gott. Wir haben durch den Herrn Jesus aber auch volle Genüge. Das heißt, er kann uns alles, was unsere Herzen, was unserem geistlichen Leben mangelt, was wir in uns selbst nicht haben, wird er uns geben und stellt er uns zur Verfügung. Dazu wollen wir nochmal ein Wort aus dem Kolosserbrief lesen, das uns einfach das auch nochmal vor Augen führt, was wir in dem Herrn Jesus haben. Kolosser 2, da heißt es im Vers 9 über den Herrn Jesus, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig, und ihr habt die Fülle in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. Ja, in diesem ganz kurzen Satz steht so viel drin. Ihr habt die Fülle in ihm oder ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. Gott hat seine ganze Fülle in dem Herrn Jesus wohnen lassen. Und dann hat er uns, die wir an den Herrn Jesus glauben, Anteil gegeben an dem Herrn Jesus. Wir haben geistlich gesehen Anteil an allem, was dem Herrn Jesus gegeben ist, durch die Gnade Gottes. Wir haben Anteil an seinem Kreuzestod. Wir sind mit ihm gestorben, sagt die Bibel. Wir haben aber auch Anteil an seinem Auferstehungsleben. Und das ist letztlich auch diese geistliche Quelle der Fülle und der Kraft, nämlich, dass wir mit ihm auferstanden sind, dass wir mit ihm sogar in die Himmelswelt versetzt sind, geistlich gesehen. Und das bedeutet, wir sind unserem inneren Leben nach in Verbindung gebracht mit einer unerschöpflichen Quelle von Trost und Kraft, von geistlichen Segnungen. In Christus sind wir gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Und das ist etwas, was mit dieser Aussage zusammenhängt, wenn wir sie auf uns anwenden wollen im Psalm 23. Mir wird nichts mangeln. Ich mag vielleicht an äußerlichen Dingen Mangel leiden. Aber letztlich geht es hier nicht darum, dass wir ein Überflussleben in den Gütern dieser Welt haben. Erfolg, Karriere, viel Geld, angenehme äußere Lebensumstände. Das ist uns nicht verheißen. Sondern der Mangel, von dem hier in erster Linie die Rede ist, bei uns als Gläubigen, das ist der geistliche Mangel. Das bedeutet, dass uns nichts Geistliches, nichts für unser Inwendiges, für unser wesentliches Leben, das Leben, das wir von Gott geschenkt bekommen haben, mangeln wird, weil wir durch den Herrn Jesus alles haben. Noch eine weitere Verheißung ist mir da in Erinnerung gekommen, die auch so kostbar ist, aus dem Philipperbrief, aus Philipper 4, Vers 19. Da sagt der Apostel Paulus, und er schreibt es ja aus dem Gefängnis, er schreibt es angesichts des baldigen Gerichtes und mancherlei Entbehrungen und Nöte. Mein Gott aber wird in Christus Jesus allen euren Mangel ausfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit. Das ist das neutestamentliche Gegenstück zu diesem kurzen Satz im Psalm 23, mir wird nichts mangeln. Aber wohlgemerkt, das ist eine Verheißung, derer werden wir teilhaftig durch den Glauben. Wenn wir nicht mit dem Herrn Jesus rechnen, wenn wir nicht uns ihm auch vertrauensvoll immer wieder nahen und diese Verheißung auch für uns in Anspruch nehmen im Glauben, dann kann es sein, dass wir sogar auch geistlichen Mangel leiden, dass wir dürre Zeiten in unserem geistlichen Leben durchlaufen müssen. Aber das ist nicht das, was Gott eigentlich für uns möchte, dass wir an wirklichen geistlichen Gütern Mangel leiden, sondern es ist sicher eine Sache auch der Züchtigung und eine Sache, wo wir angespannt werden, diesen Herrn zu suchen, der verheißen hat, allen unseren Mangel auszufüllen. Und uns fehlt so viel. Uns fehlt Liebe und Geduld. Uns fehlt oft der Glaube. Uns fehlt oft die Festigkeit, auch den Sieg des Herrn Jesus Christus in unseren Alltagsumständen festzuhalten und zu erfahren. Und alle diese Dinge dürfen wir dem guten Hirten sagen. Wir dürfen ihm vertrauen, dass er all unseren Mangel ausfüllen wird. Und wir dürfen auf ihn harren. Das ist ja etwas, was in den Psalmen auch immer wieder zum Ausdruck kommt. Diese beständige Haltung des Vertrauens. Nicht nur ganz kurz dem Herrn unsere Klage bringen und dann wieder in das eigene Sorgen verfallen, sondern erwartungsvoll vom Herrn alle Dinge erwarten, die wir selber in uns nicht haben. Und dieser Glaube und dieses Harren wird nicht enttäuscht werden. Der Herr hat alle Fülle und er möchte uns aus seiner Fülle Nahrung und Stärkung, Ermutigung und Hilfe geben, wenn wir nur im Glauben wirklich ihm nahen und ihm vertrauen, dass er als der gute Hirte ja gar nicht anders kann, als sein Schaf zu versorgen, ihm zu helfen, es zu behüten. Und das ist auch etwas, dieses kindliche und einfältige Vertrauen auf die Güte und die Liebe des Herrn und auf seinen Schutz, das ist umkämpft und umstritten. Ich denke, das wisst ihr alle auch, ja, wie da manchmal zehrende Gedanken, Sorgen und Ängste kommen wollen, Misstrauen, wie der Teufel einem manchmal all dieses Vertrauen wegstehlen will und man innerlich drum kämpfen muss, dass man in dieser Vertrauenshaltung bleibt, dass wir auf den Herrn wirklich blicken können als unseren guten Hirten und mit ihm rechnen können, wenn die Umstände um uns herum uns irgendwo den Boden unter den Füßen wegziehen wollen und wir angefochten sind in unserem Glauben. Aber gerade da kann uns dieser Psalm, können uns diese Worte des schlichten Vertrauens helfen. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und wir finden noch etwas weiteres, sehr, sehr Kostbares, was dieser gute Hirte für seine Schafe tun will. Er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zu stillen Wassern. Das spricht von Versorgung, dass dieser Herr alle Zeit weiß, was wir brauchen. Und für uns geistlicherweise sind die grünen Auen ganz gewiss das Wort Gottes in seiner Fülle. Was gibt uns Nahrung, die uns stärkt, die gesund für uns ist, die uns weiterhilft? Nichts anderes als das Wort Gottes. Und wir müssen als Schafe selber aufpassen, dass wir nicht von diesen grünen, von diesen ewig grünen Auen, die Gott selber uns als Nahrung bestimmt hat, abweichen und weggehen zu irgendwelchen Dornen- und Distelwiesen, in denen wir nichts Gesundes für uns finden. Der Herr jedenfalls will uns zu den richtigen Nahrungsquellen leiten. Der Herr möchte uns weiden auf grünen Auen, er möchte uns erquicken mit dem stillen Wasser, und darin können wir ganz gewiss ein Bild für den Heiligen Geist sehen. Den Geist Gottes, der uns erquickt und stärkt, der uns immer wieder auch in unserem Herzen näher zu unserem Herrn hinführen will, uns trösten will. Etwas sehr Wertvolles finden wir auch, wenn wir dieses Begriff weidet noch ein bisschen genauer betrachten, denn im Hebräischen ist die eigentliche Bedeutung dieses Begriffs, er lagert mich, er macht mich hinliegen als Schaf in diese grünen Auen. Und das spricht sehr stark von der Ruhe, die wir durch den Glauben an den Herrn Jesus bekommen. Die Schafe, soweit ich das mitbekommen habe, sind ja auch Wiederkäuer. Das heißt, die fressen nicht nur die ganze Zeit Gras, sondern sie haben immer wieder Zeiten, wo sie sich dann im Gras niedersetzen und wo sie das praktisch schon einmal gefressen dann in aller Ruhe nochmal verdauen. Ja? Und von diesem Lagern spricht hier eigentlich der hebräische Text, dass wir zur Ruhe geführt werden in grünen Auen. Und auch dieses stille Wasser zeigt uns etwas von dieser Ruhe, von dieser Stille, zu der wir kommen müssen, damit wir wirkliche Erquickung vom Herrn empfangen können. Ich werde auch erinnert an diese Geschichte von Martha und Maria. Ja, wie die Martha, als der Herr Jesus da ist und sein Wort weitergibt, ganz geschäftig hin und her geht und alle möglichen Besorgungen macht, und sie findet keine Erquickung und Ruhe. Aber die Maria hat alles stehen und liegen lassen, was sie um sie herum so vielleicht an Aufgaben gesehen hat, und sie hat gewusst, jetzt ist eines dran, nämlich zu den Füßen des Herrn Jesus diese Worte des Lebens aufnehmen, die er allein mir geben kann. Und deswegen lobt sie der Herr, sie hat das gute Teil erwähnt. Sie ist zur Stille gekommen, zur Ruhe gekommen, hat sich niedergesetzt zu den Füßen des Herrn Jesus. Und das ist auch das, was wir immer wieder nötig haben, denn der Satan will uns immer wieder antreiben. Er will uns zur Eile hetzen, er will uns durch Umstände bedrängen, dass wir den Blick auf den Herrn und die Ruhe im Herrn verlieren. Und da ist es immer wieder wichtig, dass wir ganz bewusst zu unserem guten Hirten gehen. Und wir wissen das auch von dem Vorbild von Josef, ein guter Hirte übertreibt die Schafe nicht. Er treibt sie nicht schneller, als sie gehen können, sonst werden sie krank. Ja? Das bedeutet, der übertreibt, der uns bedrängt und in Hektik und unter einen Druck bringt, das ist niemals unser guter Hirte. Ja? Also der Herr führt uns zur Ruhe. Und dieses Wort hat mich auch erinnert an Matthäus 11, an dieses bekannte Wort, das wir auch schon mal hier betrachten durften, worin auch die Fürsorge des guten Hirten für die Seinen so deutlich wird. Matthäus 11, Vers 28 folgende. Da sagt ja der Herr Jesus: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken oder euch Ruhe geben, wie man auch übersetzen kann. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Also ich denke, das ist immer wieder wichtig in unserem geistlichen Leben, dass wir so vor dem Herrn zur Ruhe kommen, dass wir uns von ihm zur Ruhe bringen lassen, weg von den eigenen Werken, weg von Hektik und Druck, und dass wir uns erquicken lassen durch die stillen Wasser, die der Herr Jesus geben möchte, in der Stille vor ihm, in der Gemeinschaft vor ihm über seinem Wort. Und der dritte Vers, eine weitere Segnung und Hilfe und Guttat dieses guten Hirten. Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Ja, der Herr Jesus vermag, unsere Seele zu stärken, uns aufzuhelfen, wenn wir angefochten sind, wenn wir in Zweifeln und Ängsten sind. Er kann wie kein anderer uns Mut geben, uns aufrichten Und wie oft haben wir das schon erlebt, wenn wir bedrängt und bedrückt waren und nicht mehr weiter wussten und haben uns wirklich an den Herrn Jesus gewandt und auf ihn unsere Last geworfen, wie dann plötzlich wir aufatmen konnten und ruhig werden durften und Stärkung und Ermutigung und neue Kraft in unser Herz kam. Aber wenn wir da auch noch einmal einen hebräischen Text zu Rate ziehen, dann steckt da noch mehr in diesem Vers. Und das finde ich ganz interessant. Dieses Wort, was Luther und andere mit erquickt übersetzt haben, heißt im Hebräischen eigentlich, er führt meine Seele zurück. Das ist übrigens dasselbe Wort, was auch für Buße und Umkehr steht. Also man könnte auch übersetzen, er führt meine Seele zur Umkehr. Oder er stellt meine Seele wieder her. Und ich denke, das ist auch eine ganz wichtige Bedeutung. Das spricht nämlich davon, dass wir als die Schafe des Herrn Jesus, so wie auch natürliche Schafe, eine Tendenz haben, von dem guten Hirten manchmal wegzulaufen. Dass wir vom Weg abkommen, dass wir uns verirren irgendwo in ein seitliches Gebüsch und da womöglich in den Dornen hängen bleiben, so wie es diese Geschichte von dem guten Hirten uns andeutet, dass wir immer wieder als Schafe in Gefahr sind, von der ganz engen Nachfolge dem Herrn Jesus nach abzukommen. Ich habe das mal gelesen in einem Reisebericht aus Palästina, wie da ein Christ die Herden dort beobachtet hat und gesagt hat, es gibt solche Schafe, die sind in ganz besonders enger Gemeinschaft mit dem Hirten. Und die folgen immer dem Hirten. Die suchen immer seine Nähe. Und dann gibt es andere Schafe, die streunen eigentlich lieber so ein bisschen am Rand der Herde rum und gucken mal, ob sie nicht dort mal einen kleinen Abstecher machen können in ein Feld oder zu einem Baum hin. Und die wollen gar nicht so recht. Die muss man immer wieder rufen und muss sie zurückführen auf den Weg, den der Hirte die Herde führt. Und ich denke, so ist es geistlicherweise auch bei uns. Wir sind in Gefahr, von dem guten Weg abzukommen und ein Stück wegzulaufen von unserem Herrn. Und da ist es so eine kostbare Verheißung, wenn wir da auch sagen können, er führt meine Seele zurück. Er stellt meine Seele wieder her, wenn sie ein Stück von ihm abgewichen ist, wenn wir ein Stück in unserer Beziehung zum Herrn entfremdet sind, dann dürfen wir ihn bitten und ihm vertrauen, dass er uns doch wieder in diese innige Gemeinschaft zurückführt und uns das wieder schenkt, was wir auch verloren haben durch unser Abweichen von seinem Weg. Und so heißt es ja auch nach dem Grundtext in dem zweiten Vershälfte, er führt mich auf Pfaden der Gerechtigkeit. Ja, das ist nicht nur die rechte Straße, der richtige Weg, das ist ganz sicher auch, sondern da zeigt sich auch, ja, wir sind manchmal auf Pfaden der Ungerechtigkeit. Wir weichen manchmal ab vom Herrn in die Sünde und dann will er uns wieder zurückführen und auf seinen guten Weg hinführen. Das ist ein Dienst, ein Liebesdienst des guten Hirten. Und wie nötig haben wir das? Immer wieder. Es ist gut, wenn wir es ehrlich anerkennen. Wenn wir sagen, Herr, ich als dein Schaf bin so in Gefahr, von dir wegzukommen, von dem guten Weg wegzukommen. Hilf doch du und führ mich immer wieder zurück. Stell mich wieder her in meiner innigen Gemeinschaft mit dir. Lass mich mit dir wandeln, ganz nah bei dir bleiben. Ja, das dürfen wir den Herrn bitten. Und er, weil er ein guter Hirte ist, weil er über unser Zustand unserer Seele, unseres Herzens herzlich besorgt ist. Deshalb tut er diesen Dienst. Ja? Manchmal scheint uns so eine Korrektur, so ein Zurückbringen auf den rechten Weg etwas zu sein, was uns gar nicht so gut gefällt. Ja? Auch ein Hirte muss da manchmal unschöne Mittel anwenden. Ja? Da kriegt manchmal so ein Schaf mit dem Stab auch eins drüber, wenn es wirklich gar nicht folgt. Ja? Das muss auch sein. Aber das ist auch ein Liebesdienst. Das ist nicht so, dass der gute Hirte das tut, um dem Schaf irgendwie zu schaden, sondern um es zu erziehen und zu bewahren vor den Gefahren, die lauern. Dort, wo die Schafe die Herde verlassen, dort sind zum Beispiel auch die Wölfe. Die suchen, ob sie nicht irgendwo ein Opfer finden. Ja? Der Wolf ist normalerweise nicht mitten in der Herde, dort, wo der Hirte ist, sondern der Wolf, die Wölfe werden sich am Rand der Herde aufhalten, ja, und gucken, ob da nicht irgendeins abweicht und dann alleine ohne den Schutz des Hirten ein leichtes Opfer des Wolfes wird. Und genau deshalb ist es die Güte des Herrn, wenn er uns über sehr, sehr nötig. Ja, der vierte Vers ist auch so ein ganz, ganz kostbarer Vers. Er hat sicher vielen, vielen Christen schon Trost gebracht. Und wenn ich auch wanderte im finstern Todestal oder im Tal der Todesschatten, wie man wörtlich übersetzen würde, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Ich denke, viele werden da zunächst einmal an den leiblichen Tod denken. An diese ernste Herausforderung, wenn dieses leibliche Leben dem Ende zugeht, wenn der Tod, die Trennung von Leib und Seele auf uns wartet. Und das ist sicher eine Anwendung, die wir hier machen müssen und machen dürfen, dass nämlich der Gläubige, der ein Schaf des Herrn Jesus ist, dass er in dieser ernsten und schweren Stunde, in der letztlich alle Dinge offenbar werden, den kostbaren und wunderbaren Trost und die Hilfe seines Herrn und Retters ganz besonders erfahren darf. Ihr Lieben, die Menschen, die da sagen, ach, Gott gibt's doch gar nicht, interessiert mich alles gar nicht, was in der Bibel an frommem Geschwätz steht. Ich genieße mein Leben. Ich lebe es aus, bis zum geht nicht mehr. Diese Menschen, wenn es an die Stunde des Todes kommt, wissen sich keinen Rat mehr. Da entschwindet all ihr Halt, all das, an was sie ihr Herz gehängt haben, all das, was ihnen ihre Sicherheit sein sollte, wird ihnen in der Stunde des Todes weggenommen. Da gibt es dann wirklich Heulen und Zähneklappern manchmal. Und es ist schrecklich, wenn man manchmal liest, wie ungläubige Menschen, gottlose Menschen, die ohne Gott gelebt haben, wie sie aus dieser Welt gehen müssen. Wie ihre Schuld, ihre Gottferne, die Finsternis, in der sie die ganze Zeit gelebt haben, sich drückend und schwer auf sie legt in der Stunde des Todes und sie in manchmal große und unaussprechliche Schrecken verfallen und nicht mehr weiter wissen, wie sie nach Hilfe schreien und doch keine Hilfe mehr möglich ist für sie. Das ist eine ernste Sache. Der Tod ist die Stunde der Wahrheit. Paulus hat gesagt, ihr habt nichts in die Welt hineingebracht, ihr werdet auch nichts aus der Welt hinausbringen. All das, was äußerlich ist, was nicht geistliche Güter in Christus sind, ist letztlich angesichts des Todes wertlos. Wir sollten uns das, solange wir leben, manchmal mehr sagen und mehr vor Augen führen. Dass diese Dinge letztlich nicht zählen vor Gott und auch uns letztlich nichts bringen können, wenn wir ihnen nachjagen. Aber wenn wir den kennen, der für uns die Bitterkeit des Todes geschmeckt hat, der selbst sich für uns geopfert hat und in den Tod gegangen ist, damit wir ewiges Leben haben, dann wissen wir auch, für uns als Christen hat der leibliche Tod seinen eigentlichen Schrecken und Stachel verloren. Das sagt uns auch das Wort Gottes. Im 1. Korinther 15 finden wir diese wunderbare Aussage, diesen Triumph in der Apostel Paulus, der ja selber dem Tod immer wieder ins Auge sehen musste in seinem Leben, in seinem Dienst. Denn der Apostel Paulus durch den Geist Gottes ausruft, 1. Korinther 15, Vers 55, da sagt er, der Tod ist verschlungen in Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Ja, das ist etwas ganz Wunderbares. Der Herr Jesus hat uns, die wir an ihn glauben, Sieg über den Tod gegeben. Dem Tod ist der Stachel genommen. Für einen Gläubigen ist der Tod nicht die ewige Trennung von Gott, sondern im Gegenteil das Hinübergehen aus der zeitlichen Fremde, aus dem zeitlichen Getrenntsein von Gott in dem Sinn, dass wir ihn nicht sehen können, dass wir auswärtig sind, wie der Apostel Paulus im 2. Korintherbrief sagt, hin zur Heimat, zur Gemeinschaft und völligen Gegenwart Gottes. Es ist also, obwohl sicher die Umstände des leiblichen Todes manches Leiden und manchen Schmerz noch bringen können, haben wir eine unbeschreibliche und wunderbare Hoffnung in dieser Stunde der Wahrheit. Wir sind nicht alleine, wenn wir durch das finstere Todestal gehen müssen. Der Herr Jesus, der für uns den Tod geschmeckt hat, er ist bei uns. Und dieser Stecken und Stab, ja, da habe ich gelesen, dass die Hirten oftmals, gerade auch bei unübersichtlichen und schwierigen Stellen, wenn die Schafe Angst haben können, dass sie immer wieder ihren Hirtenstab auf den Boden stoßen, auf Steine stoßen. Und dieser Klang des Hirtenstabes ist etwas, was die Schafe beruhigt. Auch wenn sie den Hirten selber gerade nicht sehen können, so wissen sie doch, der Hirte ist bei ihnen. Und so dürfen auch wir wissen, auch in dieser Zeit ist der gute Hirte bei uns und er geleitet uns, dass wir aus der Finsternis dieser Welt in die Herrlichkeit des Himmels kommen. Ein wunderbarer Trost. Auf der anderen Seite wäre es sicher zu kurz gegriffen, wenn wir diesen Vers nur auf die Stunde des Todes beschränken wollten. Das finstere Todestal, das Tal der Todesschatten. Ich habe auch wieder gelesen bei Spurgeon in seiner Psalmenauslegung, er schreibt auch wieder von seinem Palästina Besucher, dass diese Täler in der Wüste und Steppe Israels eine große Gefahr für den Wanderer waren, weil auf den Bergrücken waren oftmals Räuber versteckt, die versucht haben, diese Wanderer umzubringen, um sie dann auszurauben. Ja? Wenn also da womöglich in der Dämmerung gegen Abend ein Wanderer durch so ein Tal gegangen ist, dann konnte er nicht wissen, was lauert da oben zwischen den Felsenklüften, werde ich vielleicht in der nächsten Stunde oder Minute das Opfer irgendeines Pfeiles oder eines Speeres sein und umkommen und niemand sieht mich und niemand hilft mir. Ja? Also das Tal der Todesschatten, das spricht auch von den Ängsten und Bedrohungen, die wir in dieser Welt als Gläubige haben dürfen. Oder Herr Jesus sagt, in der Welt habt ihr Drangsal oder Angst, aber fürchtet euch nicht, ich habe die Welt überwunden. Und schließlich denke ich, dass es auch ein sehr sprechendes Bild ist für die Todesschatten, die manchmal auch auf die Seele von Christen fallen können. Manchmal ficht der Feind uns so an, dass wir wirklich schwermütig werden, dass wir alle Freude verlieren, dass wir allen Halt und alle Hilfe gar nicht mehr im Blick haben, dass die Welt um uns dunkel wird und unser eigenes Herz auch. Und ich denke, auch von solchen inneren Anfechtungen spricht dieses Wort, dieses Tal der Todesschatten. Das sind ja gar nicht oft reale Bedrohungen, sondern nur der Schatten davon. Aber schon das kann uns beunruhigen und kann unser Herz wirklich in Nöte bringen. Und auch da dürfen wir wissen, wenn wir durch solche Zeiten der Anfechtung, der inneren Anfechtung und Finsternis hindurch müssen, brauchen wir kein Unglück fürchten, denn der Herr ist bei uns. Schaut, und das ist auch so eine Gefahr, die da letztlich aufgezeigt wird. Wir als die Schafe des Herrn Jesus fürchten so oft, dass irgendein Unglück über uns kommen könnte. Spurgeon hat auch einmal gesagt in dem Zusammenhang, dass sinngemäß die allermeisten Sorgen, die wir uns machen, sind unrealistische Sorgen, sind Dinge, die nie eintreffen, die letztlich unsere Seele oder der Teufel uns ausmalt in den schlimmsten Farben und wir haben Angst davor und sorgen uns, wie wird es nur werden. Und im Grund führt es der Herr dann ganz anders. Es sind also oft eingebildete, unreale Sorgen, die die größeren Lasten ausmachen gegenüber denen, die wirklich als ganz reale Hindernisse und Schwierigkeiten in unserem Leben da sind. Und da müssen wir auch Acht haben auf unsere Gedankenwelt, auf unser Herz, dass wir uns nicht vom Satan verleiten lassen zu solchen Sorgen und Ängsten, die letztlich ja ein Stück Misstrauen gegen Gott sind. Die letztlich ja gerade das in Zweifel ziehen, was David am Anfang dieses Psalmes sagt, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, auch kein Schutz, auch keine Bewahrung, auch keine Durchhilfe. Er hat doch alles letztlich in seiner Hand und schon längst geplant und schon längst vorausgesehen. Diese Dinge müssen wir uns immer wieder vor Augen führen. Wir haben es mit einem allwissenden, allmächtigen Herrn zu tun, dem nichts irgendwo entgleitet, der auch nichts nicht schon längst gewusst hätte, was uns scheinbar plötzlich überfällt. Der Herr hat es bedacht und wir dürfen wissen, unser guter Hirte hat einen Ausweg aus unserer Not bereit, schon lange bevor die Not überhaupt auf uns zukommt. Ist doch wunderbar, wenn wir einen solchen Herrn haben, der vorausschaut, der genau weiß, was auf uns zukommen wird und der in der entscheidenden Stunde der Anfechtung nahe bei uns sein will. Dann brauchen wir wirklich kein Unglück fürchten und sollten auch solcher Furcht geistlich entgegentreten und dagegen kämpfen, wenn solche Gedanken der Sorge und der Furcht uns überwältigen wollen, dass wir auch mit diesem Vers uns trösten: Der Herr ist bei mir. Ich brauche kein Unglück fürchten. Der fünfte Vers, da verändert sich das Bild etwas. Bis zum vierten Vers war es das Bild des Schafs, das seine Beziehung zu seinem Hirten beschreibt. Im fünften Vers aber finden wir ein anderes Bild. Wir finden das Bild eines Gasts im Haus eines wunderbaren Gastgebers. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt. Mein Becher fließt über. Nun, David hatte manche menschlichen Feinde. Menschen, die ihm Böses wollten, die ihm nachstellten, die ihn umbringen wollten. Saul zum Beispiel, seine Anhänger. Aber wir als Gläubige in Christus, wir haben vielleicht auch menschliche Gegner, aber unser eigentlicher Feind, das sagt uns die Schrift, das ist der Satan und seine Engel, die uns bekämpfen, die uns nachstellen, die uns wie ein brüllender Löwe angreifen wollen oder wie eine Schlange verführen wollen oder wie ein Lichtengel in betrügen wollen und irreführen wollen. Und diese Feinde, sie sind zwar um uns und wir spüren manchmal ihre Angriffe, aber, und davon spricht dieses Bild, wir sind in einer herrlichen Sicherheit. Angesichts des Satans und aller Mächte der Finsternis sind wir geborgen bei dem, der mächtiger ist. Sind wir in Gemeinschaft mit dem, der den Satan überwunden hat am Kreuz. Und davon spricht dieses Bild. Es war ja so, wenn jemand im Orient einen Gast aufnahm, dann war er ja für die Sicherheit dieses Gastes verantwortlich. Wir finden manche Beispiele, zum Beispiel Lot in Sodom, wo so ein Gastgeber keine Kraft hatte, seine Gäste gegen die Übergriffe der Bösen zu beschützen. Lot konnte seine beiden Gäste nicht beschützen. Aber wir sind bei einem geladen, der seinen Gast, den er aufgenommen in sein Haus, auf das Vollkommenste beschützen kann, sodass die Feinde draußen bleiben müssen. Sie wollen uns vielleicht Böses, aber sie können uns nicht antasten. Und uns bereitet der Herr einen Tisch. Das spricht von Gemeinschaft, von froher und tiefer Gemeinschaft. Ich denke, wir dürfen hier als Gläubige des neuen Bundes durchaus auch an den Tisch des Herrn denken. An dieses Mahl der Erinnerung, an dem wir die Erlösung des Herrn Jesus gedenken und dankbar sind für das, was er uns bereitet hat. Und aufgrund dieses Sühnopfers, aufgrund des Blutes Jesu Christi, das für uns geflossen ist, hat der Satan kein Anrecht mehr. Wir sind durch die Gnade Gottes versetzt aus der Herrschaft der Finsternis und hineingebracht in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Und das ist unsere Stellung. Da sind wir vollkommen geschützt vor den Angriffen des Feindes. Der Herr bereitet uns einen Tisch und hat Gemeinschaft mit uns und versorgt uns mit allem. Und die Feinde müssen zuschauen, Zähne knirschen. Sie können uns nicht antasten. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt. Das war ja auch eine der Gesten der Gastfreundschaft, die damals im Orient gegeben wurden. Ja. Mitten in dieser Hitze und dem Staubigen des Weges, ja, da hat der Gastgeber dem Gast mit oftmals wohlriechendem Öl gesalbt. Und das hat erfrischt und erquickt und gestärkt. Und hier sehen wir ganz gewiss auch ein Bild wieder des Heiligen Geistes, der ja mit dem Bild des Öles immer wieder dargestellt wird, dass der Herr uns immer wieder erquickt und stärkt durch seinen Geist. Wir dürfen als Wiedergeborene wissen, dass der Geist Gottes uns gegeben ist durch die Gnade Gottes, dass er in uns wohnt. Wir dürfen aber auch wissen, dass der Herr durch seinen Geist uns immer wieder, wenn wir auch müde sind von der Wanderschaft, wenn wir in Schwierigkeiten sind, wenn wir abgeschlagen sind, dass er uns erquicken kann und will. Mein Becher fließt über. Auch das spricht wieder von dieser überströmenden Gnade. Wir haben nicht nur ein bisschen Gnade, nicht nur ein bisschen Segnungen, nicht nur das Nötigste, sondern die Bibel sagt, dass wir überströmend gesegnet sind, mehr als genug. So, dass letztlich der Becher, das Gefäß, die Segnungen gar nicht halten kann. Und das ist auch im Grunde ein ganz kostbares Bild, was wieder mit diesem mir wird nichts mangeln zusammenstimmt. Es ist nur so, dass wir das auch im Glauben annehmen sollten, dass wir auch wirklich von diesem Becher, den der Herr uns einschenkt an geistlichen Segnungen, dass wir von diesem Becher trinken und nicht von anderen Bechern. Dass wir in der rechten Herzenshaltung sind, damit wir diese überströmenden Segnungen, diese überströmende Kraft und Erquickung wirklich erfahren dürfen. Aber ganz objektiv dürfen wir bekennen und sagen, angesichts eines solchen Herrn, der uns geladen hat, der uns eingeladen hat zu seinem Mahl, mein Becher fließt über. Und dann der letzte Vers, der diesen Trost im Grunde nur noch einmal vertieft und ihm die Krone aufsetzt. Nur Güte und Gnade werden mir folgen, mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Auch da wieder haben wir das Wesen unseres guten Hirten wirklich erkannt und rechnen wir mit ihm als mit dem, der uns eigentlich nur Güte und Gnade erweisen kann. Es ist ganz wichtig, dass wir dieses kindliche Vertrauen haben, auch dort, wo wir Schwierigkeiten erleben, dort, wo wir Züchtigungen erleben, dort, wo es uns scheinbar gar nicht gut geht, dürfen und müssen wir das festhalten. Es ist Güte und Gnade, was mir von Gott zuteil wird. Ja? Wir brauchen vielleicht manchmal neu die Demut zu sagen, wenn er mich schlägt, dann ist es Gnade. So heißt es ja mal sinngemäß im Wort. Ja? Das sehen wir oft nicht. Ja? Wir sehen oft gar nicht ein, dass wir manchmal auch Schläge oder Züchtigungen oder Schwierigkeiten brauchen zu unserem Besten. Und deswegen denken wir, ja, wo bleibt denn die Güte und Gnade? Ja? Das ist die Gesinnung, die Israel hatte in der Wüste, wo sie gesagt haben, ja, wir haben keinen Knoblauch und wir haben kein Fleisch und alles, das fehlt uns, nur dieses Manna. Ja? Wenn wir natürlich in einer solchen fleischlichen Haltung herangehen, dann können wir die Güte und Gnade, die eigentlich in Gottes Lebensführungen für uns steht, nicht recht ergreifen. Aber wenn wir das geistlich sehen, dass Gottes Herzen uns gegenüber wirklich nur Gutes will, dass er wirklich nur Gnade uns gibt, dass er uns nicht ins Gericht bringt, dass er uns nicht böse gesinnt ist wie der Teufel, das uns immer wieder einreden will, dann finden wir Trost auch in schwierigen Lebenssituationen. Dann können wir Gottes Güte preisen, auch wenn es uns gerade gar nicht gut geht. Das gehört zu diesen Paradoxen, zu diesen Widersprüchlichkeiten, die ein Ungläubiger gar nicht verstehen kann. Ja, wie ein Gläubiger sagen kann, Gott ist gütig, wenn er gerade die größten Schwierigkeiten durchgemacht hat. Aber das dürfen wir im Glauben tun und dürfen wissen, von diesem guten Hirten, der sein Leben für mich gelassen hat aus Liebe, von ihm darf ich ausschließlich Güte und Gnade erwarten, mein Leben lang. Was für eine Verheißung. Oftmals haben wir schon Schwierigkeiten, es nur für den heutigen und für den morgigen Tag anzunehmen. Aber David sagt durch den Geist Gottes, mein Leben lang, jeden Tag meines Lebens. Und dann dieser Ausblick auf die Herrlichkeit, auf die Zukunft. Ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Das Haus des Herrn, das war damals im Alten Testament der Tempel, das Heiligtum. Und ein Israelit, der diesen Herrn wirklich erkannt hat und seine Gnade und der den Herrn geliebt hat, dessen Verlangen war es, so viel wie möglich im Heiligtum zu sein, nahe bei dem Heiligtum Gottes. Aber für uns, die wir durch den Herrn Jesus gerettet sind und in eine wunderbare Stellung als Gotteskinder gebracht sind, für uns haben wir noch eine viel größere Segnung. Auf der einen Seite dürfen wir schon jetzt wissen, geistlicherweise haben wir Zugang zu dem himmlischen Heiligtum Gottes jederzeit und jetzt die ganze Zeit. Wir dürfen alle Zeit uns an den Herrn wenden im Gebet und dürfen ihm nahen in seinem Heiligtum, in seinem Haus. Und für die Zukunft haben wir auch diese kostbare Verheißung, die letztlich uns auch im Johannesevangelium gegeben wird, wo der Herr Jesus spricht von dem Haus des Vaters. Ja, ne? Johannes 14 am Anfang, da sagt der Herr Jesus auch Worte des Trostes, Worte der Stärkung für seine angefochtenen Jünger. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Und das heißt, dass wir über dieses Leben hinaus diese kostbare Hoffnung haben, dass wir immer da, auf ewig, im Haus des Vaters bleiben dürfen. Dass wir durch den Herrn Jesus versöhnt mit Gott und errettet, dass wir auf ewig eine ungetrübte Gemeinschaft mit Gott als unserem himmlischen Vater haben dürfen. Und das ist eine wunderbare Hoffnung. Das darf uns auch über Nöte und Anfechtungen, die wir hier auf unserem irdischen Weg ertragen müssen, hinwegtrösten, so wie es schon viele Generationen von Christen ermuntert und getröstet hat. Nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Ja, lasst uns den Herrn wirklich auch preisen und anbeten und lasst uns ihm immer wieder auch persönlich einzeln in der Stille vor ihm und immer wieder, wenn wir daran erinnert werden, Dank sagen für diese großen und wunderbaren Segnungen. Er ist unser guter Hirte. Er kann uns auf das Vollkommenste führen und segnen und er kann uns auch auf das Vollkommenste bewahren hin zu seinem himmlischen Ziel. Ich möchte da zum Abschluss nochmal aus Johannes 10 diese kostbare Verheißung lesen, die der Herr Jesus am Ende dieses Kapitels, dieses Abschnitts über den guten Hirten gesagt hat, von Vers 27 an. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Ich und der Vater sind eins.
Lass uns das Lied 506 noch zum Schluss singen. Der Herr, mein Hirte, führt mich.